Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wer Napoleon sagt, der hat die Klischees gleich auf seiner Seite. Ein kleiner Mann, einer, der größenwahnsinnig agiert, einer, der sich kurzerhand selbst zum Kaiser von Frankreich krönt. Und vor allem, der in Frankreich die Kassen klingeln lässt. Sabine Wachs.
Gewehrsalven zu Ehren des Kaisers. Mit stolzem Blick schreitet Napoleon durch die Straßen seiner Geburtsstadt Ajaccio, den charakteristischen Zweispitzhut auf dem Kopf, die Hand in der Weste, den langen beigen Mantel über den Schultern, nickt er wohlwollend der jubelnden Menge zu. Hunderte haben sich am Straßenrand versammelt, immer wieder rufen sie: Vive l'Empereur, es lebe der Kaiser. Die historische Militärparade zu Napoleons 250. Geburtstag ist ein bizarres Spektakel. Fast 1000 Darsteller aus ganz Europa sind zu den Napoleontagen nach Ajaccio gekommen. 3 Tage lang marschieren sie mit dem Kaiser durch die Straßen, stellen sogar Napoleons ruhmreiche Schlacht von Austerlitz nach. Als Touristenmagnet funktioniert Napoleon schon mal ganz gut. Die geführte Tour durch das Ajaccio von Napoleon ist ausgebucht. Auch die Laden-, Bar- und Restaurantbesitzer sind mittlerweile auf den Napoleon-Zug aufgesprungen. Von Porzellankitsch mit Konterfei des Kaisers bis zur modernen Pop-Art-Interpretation gibt es napoleonische Souvenirs in Hülle und Fülle. Napoleon, der berühmte Sohn der Stadt, bringt Ajaccio und seinen Bewohnern nicht nur weltweite Bekanntheit, sondern auch gutes Geld.
Heute vor 250 Jahren wird Napoleon geboren und Historiker Thomas Schuler hat sich auf die Spuren dieses Mannes begeben. Guten Morgen, Herr Schuler.
Guten Morgen, Frau Welti.
Was hat Sie denn an Napoleon fasziniert, dass Sie gesagt haben, über den schreibe ich ein Buch?
Ja, fasziniert, das klingt so nach uneingeschränkter Bewunderung. Tatsächlich bin ich Historiker und kein Fan.
Und das wollte ich Ihnen auch nicht unterstellen.
Nun, spannend ist ja, es gibt über Napoleon schätzungsweise über 1 Million Bücher und die Frage ist doch, warum gibt es über 1 Million Bücher? Über keinen anderen Menschen wurden mehr Bücher geschrieben und nun könnten wir ja denken, jetzt ist wirklich alles gesagt, jetzt wissen wir alles, aber es ist eben nicht so. Also ich habe rausgefunden, es gibt noch ganz große Lücken in der Forschung und vor allem diese große Zahl an Büchern, die beweist ja vor allem eines, dass sich an diesem Mann die Geister scheiden.
Wo sehen Sie denn noch vor allen Dingen Forschungsbedarf? Welche Fragen müssten gestellt und dann vielleicht auch beantwortet werden?
Na, es gibt da schon in der Kriegsschuldfrage vor allem eine kollektive Schräglage im Geschichtsbild. Ich möchte da ein bisschen ausholen und auf Christopher Clark verweisen. Er hat ja 2014 dieses Buch rausgebracht, Die Schlafwandler. Und in dem wurde jetzt zum ersten Mal gesagt, dass Deutschland eben nicht die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg hat. Wenn du das als deutscher Historiker vorher gesagt hättest, dann wärst du öffentlich gesteinigt worden. Naja, und bei Napoleon verhält es sich ganz ähnlich. Also ich mache in 8 süddeutschen Städten Führungen zu Originalschauplätzen. Und was ich von Gästen wahnsinnig oft zu hören bekomme, ist dieser Vergleich mit einem deutschen Politiker, Adolf Hitler. Naja, und also dieser Vergleich war auch so ein Größenwahnsinniger, hat die ganze Welt angegriffen. Aber wenn man sich eben die Fakten anschaut, dann ist es so nicht haltbar. Von den 7 Koalitionskriegen, die es zwischen 1792 und 1815 gab, waren 5 Angriffskriege gegen Frankreich, initiiert und finanziert von England. Und wer einen Krieg angefangen hat, das ist doch allemal eine entscheidende Frage.
Woher kommt das, dass unser Bild von Napoleon ja so verzerrt ist?
Naja, zu allen Seiten wird die Geschichte von den Siegern geschrieben. Und es war ja bekannterweise Napoleon nicht. Das heißt, nach 1814-15 schreiben die Sieger die Geschichte und davon ist bis heute die Lehrmeinung, das Geschichtsbild leider geprägt.
Am Anfang Ihres Buches konzentrieren Sie sich auf den St. Bernhard-Pass, den Napoleon auf einem Esel überwindet. Inwieweit ist das auch eine Aussage über ihn selber?
Nun, natürlich war Napoleon ein Meister der Propaganda, würde man heute sagen. In Wirklichkeit, wie Sie eben vollkommen richtig sagen, hat Napoleon diesen Pass im Mai 1800 auf dem Rücken eines Maulesels überquert und das Ganze dann aber von dem späteren Hofmaler David in Szene setzen lassen auf einem feurigen Schimmel, der steigt, das berühmteste Napoleon-Bild der Welt, das wahrscheinlich jeder kennt.
Wie sehr hat Napoleon denn überhaupt an seinem Selbstbild schrauben können? Twitter, Facebook und Instagram hat es ja noch nicht gegeben.
Natürlich nicht, aber er hat alle Mittel seiner Zeit benutzt und es war natürlich einerseits die Bildpropaganda. Er hat sich öfters in eine Szene setzen lassen von den berühmtesten französischen Malern seiner Zeit. Das waren natürlich die Bulletins. Er hat ein ausgezeichnetes Gefühl gehabt für Sprache und diese Mittel, die hat er sehr erfolgreich angewandt.
Inwieweit wirkt das auch vielleicht immer noch nach bis heute?
Wie meinen Sie das?
Ich meine, dass wir eben auch dieses Bild von Napoleon haben, das eventuell tatsächlich dann immer auch noch von ihm geprägt wurde.
Naja, also dieses Bild, diese Bilder, über die wir jetzt ja gerade eben gesprochen haben, die kennt ja jeder. Und allein die Tatsache, dass es über 1 Million Bücher gibt, das wirkt natürlich. Also Fakt ist, es gibt kein einheitliches Bild über Napoleon, über Friedrich den Großen gibt es nicht ansatzweise so viel Literatur. Und das reißt ja auch nicht ab.
Was hat Napoleon hinterlassen?
Er hat für Deutschland viel hinterlassen, aber nicht nur für Deutschland. Also den heutigen deutschen Staat in der Kausalität, den würde es so nie geben. Ich habe da einen Kollegen von der FAZ zitiert, Nils Minkermar, der hat es meines Erachtens hervorragend auf den Punkt gebracht. Mit dem Wort von Napoleon zu Bismarck zu Hitler ist es kürzer als in die Gegenwart ist es kürzer, als man meinen möchte. Ein Kieselstein, der dreimal auf der Wasserfläche aufsetzt, bevor er in der Gegenwart landet. Also was damit gesagt sein soll, ist, wir haben ja im Jahr 1800, also als Napoleon in etwa die Bühne der Weltgeschichte betritt, hunderte Einzelstaaten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, die dann Napoleon einen Kahlschlag macht, Flur bereinigt, durch die Beschlüsse in Regensburg den Reichsdeputationshauptschluss. Weniger als 50 deutsche Staaten bleiben übrig und dann auf dem Wiener Kongress halten sich diese weniger als 50 Staaten auch und naja, das wenige Jahre später, die Gründung des Ersten Kaiserreiches, das ist ja alles eine Kausalität, die im Wesentlichen auf Napoleon zurückgeht. Wie das alles geschehen hätte sollen ohne Napoleon, also wie diese hunderte Einzelstaaten sich hätten einen können, ich kann es mir nicht vorstellen.
Sie arbeiten ja seit vielen Jahren zum Thema Napoleon, schreiben über ihn, bieten, wie gesagt, auch Führungen an. Was ist Ihnen besonders wichtig? Was muss unbedingt jeder über Napoleon wissen?
Die Wahrheit ist in der Mitte. Wissen Sie, nichts ist einfacher als zu polarisieren. Und grundsätzlich wünschen wir uns ja von jedem ein einheitliches, klares Bild. Also der ist gut, ist schlecht, den mag ich jetzt oder den mag ich nicht. Und gerade bei Napoleon ist es wahnsinnig schwer. Wenn ich jetzt sage, dass Napoleon nicht die Alleinschuld an den sogenannten napoleonischen Kriegen trägt, dann sage ich andererseits auf gar keinen Fall, dass ich jetzt eine Bresche für Napoleon schlage. Er hat mit Sicherheit seine dunklen Seiten gehabt. Er hat beispielsweise den Nürnberger Buchhändler Johann Philipp Palm aus Nürnberg verschleppen lassen, nach Braunau und dort erschießen lassen. Dreifacher Familienvater von kleinen Kindern. Und das einfach nur, weil er eine Flugschrift, eine antifranzösische Flugschrift nicht einmal selber verfasst, sondern nur verbreitet hat. Das gehört mit Sicherheit zu seinen dunkelsten Seiten.
250 Jahre Napoleon, das Buch zum Geburtstag, das stammt von Historiker Thomas Schuler. Herzlichen Dank fürs Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Gerne, Frau Welti.